Hallo und herzlich willkommen zu Fabrikfunk, dem neuen Podcast der Industriemuseen von LVR und LWL. In jeder Folge stelle ich euch einen spannenden Menschen vor, der uns seine persönliche Geschichte mitbringt. Mein Name ist Nadine Haddad. Ich bin Journalistin und die Moderatorin dieses Podcasts. Und heute bin ich im LWL-Museum Zeche Zollern in Dortmund. Das Gespräch findet in der Sonderausstellung Das ist kolonial, Westfalens unsichtbares Erbe statt. Heute sprechen wir über Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und besonders, wie man seine Privilegien in immer noch vorherrschenden kolonialen Strukturen nutzen kann. Dafür spreche ich heute mit Nevin Subotic. Hallo Nevin.
Hallo.
Richtig ausgesprochen?
Perfekt.
Sehr gut. Ich habe ihn davor gefragt, wie spreche ich seinen Namen aus? Und er meinte, wenig betonen und einfach ganz schnell.
Genau.
So habe ich es gemacht. Nevin, du bist Profifußballer, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber du warst es und bist dadurch bekannt geworden und hast unter anderem zweimal mit Borussia Dortmund die Meisterschaft gewonnen. Und darum geht's heute, hast 2012 die Nevin Subotic Stiftung gegründet, heute unter dem Namen Welfare, die für den Aufbau von Brunnen und Sanitäranlagen in Äthiopien, Tansania und Kenia bekannt ist. In deinem Alltag beschäftigst du dich weniger mit Fußballtraining, sondern mit ganz anderen Fragen. In der Sonderausstellung des Museums gibt es den sogenannten Privilegiencheck, der ist hier links neben unserem Podcaststudio, in dem wir eben getestet haben, ob wir als weiße Europäer Rassismus und Unterdrückung im Alltag ausgesetzt sind. Da haben wir gerade so Zettelchen geklebt, zum Beispiel, ob wir schon mal aufgrund von unserem Aussehen keine Wohnung bekommen haben oder einen Job bekommen haben. Was würdest du sagen, wie privilegiert bist du?
Mittlerweile sehr, aufgrund der Tatsache, dass ich auch ökonomisch durch den Fußball sehr aufgestiegen bin. Auch durch die Tatsache, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, habe ich das Gefühl, viele Leute kennen mich, die ich gar nicht kenne. Das Schöne ist, in der Regel sind Leute auch mehr als freundlich zu mir. Mhm. Also ich werde eher bevorzugt. Was ich schön finde an sich, weil ich merke, boah, wenn wir alle einfach mit der Grundannahme leben würden, der andere Mensch ist ein Mensch wie ich und den habe ich erstmal gerne, dann schafft man eine sehr warme Welt und in der bewege ich mich und bin dann natürlich umso weiter erschreckt, umso mehr ich merke, dass das für viele Menschen nicht so ist.
Wie war das denn, als du nach Deutschland gekommen bist? Du bist aus Jugoslawien hergekommen?
Genau, meine Eltern und meine Schwester und ich sind in den 1990 nach Deutschland gekommen. Ich war damals 2 Jahre alt und wir waren, wie viele Geflüchtete, auf der Suche nach dem Ankommen. Das ist uns gelungen in vielerlei Hinsicht, vor allem wenn man die Einschränkungen sieht, unter denen wir gelebt haben. Wir waren ja keine Asylanten, wir hatten also keinen Schutz. Wir waren lediglich geduldet. Und das hat unter anderem bedeutet, dass wir nicht das Bundesland verlassen durften. Deshalb bis heute ist für mich Urlaub so ein schweres Thema, weil ich habe immer nur deutsche Kinder erlebt, die dann vom Sommerurlaub zurückkamen und meinten, ja, ich war in Spanien, ich war in Italien, ich war in Frankreich und so haben wir das gemacht. Natürlich wollen die erzählen, weil es schön war und die wollen das mit mir teilen. Aber es kam immer mit so einem Gefühl, mit so einem Unterton, guck mal, was ich kann, was du nicht kannst.
Es hat sich für dich auf jeden Fall so angefühlt, weil du oder ihr damals nicht weg konntet.
Wir durften das Bundesland noch nicht mal verlassen.
Das ist, unvorstellbar, wenn du hier geboren wirst, dass es einfach nicht ist. Und es geht einfach immer noch Menschen so. Das ist einfach crazy.
Ja, ein Freund von mir in der Grundschule, Exxon, der ist seit über 30 Jahren hier. Er hat Kinder hier. Er ist nicht hier geboren in Deutschland, aber kam auch mit 2 Jahren. Und seine Mutter, mittlerweile hat er einen deutschen Pass, seine Kinder auch. Seine Mutter ist seit über 30 Jahren hier. Sie wird noch immer geduldet. Sie hat keine Sicherheit. Sie hat einen Sohn, der hier eine Ausbildung hat, einen erfolgreichen Job, mit 2 Enkeln, die hier sind. Sie hat noch immer nicht die Sicherheit. Sie weiß nicht, ob sie in 6 Monaten noch hier sein darf. Und das war ein Teil, der beim Ankommen sehr schwierig war. Der andere war die Tatsache, dass Familie oder auch sozialer Halt, also wirklich das Gefühl zu haben, oh, die Menschen kennen mich, ich kenne die Menschen um mich herum, also so wie auch die Gebräuche. Das haben meine Eltern von jetzt auf gleich aufgeben müssen. Und meine Eltern sind auch Familienmenschen, die waren dort in kleinen Dörfern groß geworden, wo man wirklich auch alle kannte. Und plötzlich waren sie in Deutschland, meine Mutter war Putzfrau, mein Vater dann auf der Baustelle gearbeitet, wo sie ja Bürger zweiter Klasse wurden und so auch angeschaut wurden. Und die waren gut, ja, solange sie für günstig Geld unter die Hand arbeiten. Aber der Grundsatz, dass sie einfach durch die Straße gehen und das Gefühl haben, die Leute akzeptieren sie, das gab es bedingt. Und in der jetzigen Erzählung, also ich bin jetzt 35, weiß ich von auf jeden Fall 2,5 Familien, die entscheidend waren für unser Leben hier in Deutschland. Das ist nicht viel.
Und wie hast du das als Kind erlebt? Also ihr hattet am Anfang nichts und du hast das aber gespürt oder hast du das nicht so gespürt, weil deine Eltern nicht geschützt haben?
Meine Eltern waren sehr gut darin, uns zu schützen. Sie haben auch nie über Krieg gesprochen oder irgendwas. Ich würde niemals sagen, ich hatte nichts. Das ist eine absolute Aussage. Das stimmt nicht. Genug zu essen, wir hatten Sicherheit. Meine Eltern haben sehr viel getan.
Du hast komplett recht, tut mir leid.
Und ich werde denn niemals einen Vorwurf dafür machen. Aber es war schon deutlich, dass meine Eltern viel gearbeitet haben. Ich weiß, ich war 4 oder 5. Meine Schwester war dann also 5 und 6. Und wir waren alleine daheim, weil es kein Babysitter gab. Das war eine Geschichte und da fing der Fernseher an zu brennen. Und ja, so das Kinder, wir kennen das nur aus irgendwelchen Comics, dann schmeißt man irgendwie Wasser drauf. Da ist Wasser aus der Küche geholt in ein Glas. Inzwischen haben wir so eine Oma geholt, die mit dem Feuerlöscher kam, eine Etage über uns. Und die fragte mich, ja, Neville, was ist mit dem Wasser machen? Und ich so, trinken? Ja, ich war 4 oder 5, ja, also keine Ahnung vom Leben, aber meine Eltern waren nicht da. Sie konnten aber auch nicht da sein. Ja, im Resultat war es dann auch so, jeder war unser Babysitter, also gefühlt das halbe Dorf. Hier in Deutschland dann, weil es war immer so, wer kann.
Und wo seid ihr hingekommen?
Schönberg im Schwarzwald, das ist bei Pforzheim, Karlsruhe, diese Ecke. Und also es sind viele Facetten, die ich erst jetzt analysiere, auch tatsächlich, um sie zu verstehen. Und auf Urlaub bin ich beispielsweise schon eingegangen, dass das bis heute etwas ist, was so, es ist nicht behaftet mit, ich befreie mich und gehe wohin und alles ist schön. Es ist viel schwieriger, weil die Erfahrung, die wir mit Urlaub gemacht haben, also entweder wo wir es selbst gemacht haben, sehr limitiert war oder auch immer mit Enttäuschung einherkam, weil wenn man Familie besucht, also ich durfte nach Bosnien das erste Mal, als ich 14 oder 15 war, weil ich hatte gar keine Reisepass, genau. Und dann war es auch nur eine Überwältigung von alle Leute, die tatsächlich auch Familie waren, die ich kaum kannte, bis gar nicht. Und am Ende auch so eine Enttäuschung. So. Wir haben uns 14 Jahre lang nicht gesehen.
Seid ihr das erste Mal, als ihr verreisen konntet, zurück in die Heimat?
Ja. Urlaub war bei uns nicht. Und Urlaub, nur um die Familie zu sehen, ist schön, aber es kommt auch mit der Last und der Realisation, dass eigentlich würde man das Leben ja gemeinsam verbringen oder häufiger das tun oder eine Verbindung zueinander haben. Das habe ich nicht. Also zu meinen Cousinen, ja, ich kenne die, ich habe sie schon mal gesehen, Onkel und Tante auch, aber Opa, Oma habe ich auch schon 10-mal gesehen in meinem Leben. Ob ich da jetzt von einer tieferen Bindung sprechen würde, das weiß ich nicht. Und das wird dann auch immer wieder deutlich, wenn man sich dann mal sieht. Also alles, was auch verloren gegangen ist durch die Tatsache, dass wir das nicht durften.
Also ich würde annehmen, dass sich dein Leben dann drastisch verändert hat, als du Profifußballer geworden bist. Wann war das? Und wie war das für dich auf einmal, als du Privilegien dann hattest in Form von Geld? Es ist leider heutzutage noch so, dass Geld einfach auch Möglichkeiten und Macht bedeutet.
Ich war 17, als ich als ich 10 bin, mussten wir Deutschland verlassen, weil die Duldung aufgehoben wurde. Wir hatten dann Glück und sind nach Amerika, anstatt zurück nach Bosnien. Mit 17 kam ich dann alleine wieder zurück nach Deutschland, nach Mainz in dem Fall, und habe begonnen mit dem Fußballspielen, professionell.
Hast du immer gezockt eigentlich?
Immer, ja.
Okay.
Also konnte zu dem Zeitpunkt auch nichts anderes. Das Schöne war am Zocken, alle haben es gemacht und es galten die gleichen Regeln für alle. Alle spielen mit dem gleichen Ball, da ist der Schiri, der sorgt dafür, dass es auch fair abläuft. Aber sobald wir nach Hause gehen, merken wir, es ist schon ein großer Unterschied. Verschiedene Regeln allein schon, unter denen wir spielen und leben dürfen. Ja, und das unter anderem das, aber auch so wie der verlorene Traum meines Vaters, der eigentlich hätte Fußballprofi werden können, aber in Deutschland nicht dürfen. Der hat mich dann auch natürlich bewegt und ihn erst recht.
Ah, wirklich? Also dein Papa spielt oder hat auch richtig gut gespielt?
Ja. Da, wo er herkam, also in Jugoslawien, hat er noch professionell gespielt. In Deutschland war er dann von den einen auf den nächsten Tag Bauarbeiter.
Heftig.
Ja.
Krass, und das hast du auch dann so, hat dich das so mit motiviert, von wegen, dass wenn er es hier nicht erreichen kann, du mit für euch erreichen willst?
Unbewusst, bestimmt. Unbewusst auch einfach so dieser Jugo-Faktor. Ich kannte zu dem Zeitpunkt eigentlich nur, keine Ahnung, drei Stereotypen. Also als Jugo, entweder wirst du Pfarrer, du wirst Bauarbeiter oder du bist Fußballer. Ich bin nicht gläubig, ich habe keine handwerklichen Skills.
Also muss ich Fußball
machen. Also musste ich alles da rein investieren.
Hat geklappt zum Glück.
Hat geklappt. Genau, mit 17 begann das, dann war ich eben angekommen, dann auch im Fernsehen, auch gutes Einkommen gehabt, das ist dann auch rasant gestiegen. Also ich glaube mit 19 hatte ich dann schon meinen ersten Millionenvertrag oder so und von dort ging es dann in die Multi rein.
Wie war das für dich, als du auf einmal so viel Cash hattest?
Ich bin eigentlich sparsam gewesen. Also als ich so 15 war, haben meine Eltern sich von mir Geld geliehen, um ein Auto zu kaufen, weil ich durch die Sommerarbeit Geld gespart habe und ich durfte es nicht ausgeben. Ja, mit 17 hatte ich dann viel mehr Geld und meine Eltern waren nicht da. Also fange ich dann alles...
Alles rausgehauen.
Also ich hatte, glaube ich, immer mal... Weil dann der eine Freund, der mich auch unterstützt mit dem Management des Alltags, der Berater, dann das, dann ich wollte ein großes und ein kleines Auto. Ich hatte am Ende 4 Autos, ein Motorrad dazu. Und ein Haus im Grünen, man muss über mich wissen, ich fühle mich wohl im Keller ohne Fenster. Mhm. Ja, also komplett in der falschen Realität gelebt, weil ich dachte, das ist das, was man macht. Mhm. Ne? Also ich zumindest habe mich auch an wilden Stereotypen orientiert und mich dabei verloren. Zum Glück mit 21, 22 habe ich dann auch mal realisiert, so ich kann jetzt weiter so machen. Aber das führt nicht irgendwo hin, wovon ich überzeugt bin, weil alles, was ich dachte, man sollte machen und einen glücklich macht, hat eigentlich genau zum Gegenteil geführt. Also es war so enttäuschend, so ein bisschen wie man geht zu Disneyland und auf einmal keine der Fahrereien, die man da leisten kann, ist wirklich so groß, wie man sich das vorgestellt hat, sondern es ist eigentlich ganz langweilig.
Aber die Anerkennung so von der Gesellschaft und irgendwie vielleicht auch das... Die Diskriminierung, die hier in Deutschland einfach herrscht, war die für dich auf einmal, also die Diskriminierung weniger und die Anerkennung mehr, als du mehr Geld und materielle Dinge zur Verfügung hattest?
Geld ja, ne, also sag mal, wenn man zum schicken Italiener geht, der macht schon deutlich, du bist der King der Welt, so behandle ich dich auch. So sind die Preise auch. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch zu einer eigenen Haltung führen kann, wenn man sich blenden lässt. Einerseits beruht das auf das Einkommensniveau, andererseits in meinem Fall auch auf die Identifikation mit dem Verein. Also hier in Dortmund, viele Leute identifizieren sich mit dem Verein. Das heißt, wenn der Verein Erfolg hat, dann fühlt sich das natürlich für die Fans an, als hätten sie den Erfolg und wir hätten diesen materialisiert.
Mhm. Du gehörst dazu, du bringst was, wir stehen auch hinter dir.
Genau, ich leiste eine Grätsche, ich schieße ein Tor, wenige davon, aber Verteidiger, also ich spiele gut Fußball.
Ja.
Und das ist auch eine Anerkennung an sich, eine sportliche in dem Fall, die halt eine große Reichweite hat. Ja, die Folgen dessen waren dann viel Geld und so weiter, aber die Anerkennung kam einerseits in diesem, ich sag mal, Bourgeois-Szene durch das Geld und ein anderer Teil der Anerkennung kam rein durch das Sportliche und die Identifikation. Genau. Aber ich war schon in Mainz, also als ich 17 war oder mit 19 bin ich nach Dortmund gekommen, sozial engagiert, dann einen kleinen Verein drumherum und so. Ja, mir war schon bewusst, weil es mir gerade
gut geht.
Hyper gut geht, bedeutet das nicht, dass das überall der Fall ist und war. Und das hat mich auch immer interessiert, weil bis heute, ich genieße am meisten Gespräche, die in die Tiefe gehen, die eine gewisse Seriosität haben, die jemanden betreffen. Und ich glaube, das sind auch die Häufigkeit der Momente, die wir im Alltag erleben, weil wir laufen ja nicht durch die Welt und haben nur Erfolg. So, wir arbeiten und gehen durch ganz viele Täler und dann auch zwischendurch mal einen Höhepunkt zu kommen. Und ich bin fast schon mehr interessiert an diesen tiefen Punkten und wie man da hingekommen ist, wie man die bewältigt hat, wie die sich anfühlen, ob ich irgendwas tun kann, irgendwie, um die Personen zu unterstützen oder zumindest zu verstehen, was ja auch vielleicht unterstützend sein kann. Und das war auch zu der Zeit sehr wichtig für mich, eben nicht in dieser, ich will Spießer sagen, aber komm, wir sind, man weiß auch mal, was man meint, in so einer Spießerszene einfach unterwegs zu sein. Also das hat mich nie interessiert.
Und das wo es allen einfach gut geht. Sie ist auch oft sehr oberflächlich, ist einfach
die
so.
Ist oberflächlich und ich würde auch nicht unterstreichen, denen geht's gut. Sondern da ist auch
finanziell gut.
Finanziell gut, ja.
Das meinte ich.
Ja. Aber gehaltvoll, das, was wertvoll ist fürs Leben, da war eine Leere, da hatte ich keinen Bock zu sein. Das war mir dann irgendwann auch erkennbar und dann auch das, wovon ich mich abgeneigt habe. Also solche offene.
Oberflächliche,
genau.
Ja, es ist halt auch alles immer, es ist halt, ich glaube halt, wenn du keine Probleme hast und auch in dieser Welt lebst, dann, die Leute geben ja auch keine Probleme zu. Also es ist halt alles so, uns geht's allen gut, ist doch alles schön und man muss sich auch nicht helfen, weil alle sagen auch gar keine Probleme und es ist alles sehr an der Oberfläche und es ist halt langweilig. Also ich fühle es sehr. Aber lass uns mal mehr so zu deiner auch sozialen Arbeit kommen. Du hast gerade gesagt, du hast dich das erste Mal sogar mit 19 sozial engagiert oder angefangen, Gespür dafür zu entwickeln. Was war das Erste, was du gemacht hast und aus welchem Impuls heraus?
Also das Erste war mit 17, als ich nach Deutschland gekommen bin und in Mainz war. Und da hat sich eine Patenschaft angeboten mit einem, ich weiß nicht, wie man das sagt, Kinderhaus, Jugendhaus. Und da waren, genau, die hatten mir das angeboten, der Verein. Hat gesagt, hey, wenn du willst, das ist eine Partnerschaft mit uns, dann kannst du da hingehen, gehst einmal im Quartal hin und dann ist es auch gut. So. Und ich bin dann dahin und fand es einfach interessant. Da waren Kinder, also erstmal Kinder, so, die ich gar nicht kannte. Umso mehr ich dann auch eben diese Täler von ihnen verstanden habe, die Schwierigkeiten, unter denen sie groß werden. Also allein die Tatsache, dass sie halt nicht dieses genormte Stereotyp von abends essen sie mit Mama, Papa und Bruder zum Abendessen und dann lachen alle. Ja, das hatten die nicht. Ja. Die hatten nicht die Möglichkeit, noch nicht mal dafür, weil die Eltern waren entweder tot oder durften aus anderen Gründen sich nicht um sie kümmern. Und gleichzeitig habe ich sie persönlich kennengelernt, wir waren auf dem Spielplatz dann unterwegs und für sie war es dann halt cool, nicht die Kinder aus dem Heim zu sein, sondern wir waren dann, weiß nicht, auf dem Spielplatz. Dann kamen andere Kinder zu uns und wollten mit uns spielen. Ja.
Und sie waren auf einmal so die King vom Spielplatz, genau. Und fanden es richtig nice. Ja.
Und ey, ich fand das... Die Kinder waren auch so cool, da war wirklich keiner, der arrogant war oder so. Aber du hast gesehen, so dieses bisschen Stolz, so in dem Moment, als sie kamen. Und ich weiß noch, ich habe bei einem Jungen so eine kleine Geste gesehen und ich dachte mir so, ja, die sind nicht besser als du. Ja, du brauchst gar nicht so tun, als ob. Aber wie schön, dass du auch mal in den Genuss kommst, ey, dass du mindestens gleichwertig bist wie die anderen und in diesem Fall sogar auch was Cooles hast, was die halt nicht haben. Und das hat mir viel Bedeutung gegeben. Und als ich dann unten, als ich 19 war, bin ich ja nach Dortmund gezogen, bevor ich eine Wohnung hatte, war schon klar, ich muss mir irgendwo einen Verein finden, wo ich mich engagieren kann und habe dann auch einen gefunden, mich einfach engagiert, die haben mich irgendwo hingeschickt und irgendwann habe ich gesagt, ja, dann, also in der vorherigen Geschichte war es auch so, die haben gesagt, einmal im Quartal, ich war dann einmal die Woche da oder so und in Dortmund war es dann auch ähnlich. Also ich wollte irgendwas machen, was eine Regelmäßigkeit hat, wo auch eine Bindung entweder zu den Menschen oder zum Thema entwickelt wird, weil mit der Zeit hat sich das dann zum Teil auch entwickelt zu so, ja, ein bisschen Phrasenschwein, ja, Kinder sind wichtig, das und dies. Und ich war aber nicht tief in der Materie und dann hat sich's für mich so angefühlt, als wäre ich ein Leugner. Jedenfalls war ich dann unzufrieden mit dieser Rolle, die dann eher so als diese Promi-Botschafter-Rolle eingeordnet wurde.
So ein bisschen Greenwashing, okay, wir machen hier was, aber du hast es nicht wirklich gefühlt und es war nicht wirklich deep. Es war einfach ein bisschen Fotos, ein bisschen hier und dann wieder weg.
Genau. Und das war komisch in einer konkreten Hinsicht, und zwar um mich herum fanden das alle total cool. Also Leute, die doppelt und dreifach so alt sind, ich habe Respekt vor Alter, ja. Die kamen und sagen, boah, super, Levin, boah, was ein Vorbild, boah. Und ich so, okay, mit meinem Gefühl hat sich das nicht gematcht. Mhm. Also ich habe im Spiegel geschaut und dachte mir so, ich könnte eigentlich mehr tun und eigentlich weiß ich kaum etwas hier und irgendwie ist das frustrierend. Und gleichzeitig hatte ich noch meine Eltern, ja, also die haben zwar nicht hier gelebt, die leben weiterhin in Amerika, aber als wir in meiner Kindheit in Deutschland gelebt haben, die haben halt extra Jobs auf sich genommen, um Hilfsgüter nach Bosnien zu schicken. Also extra gearbeitet von sich, was man eigentlich gebraucht hätte, ja, um hier nochmal ein bisschen Stabilität zu schaffen. Das haben sie gesagt, nee, das packen wir erstmal dorthin. Und das ist, also...
In Relation dachtest du sehr, okay, ich mache wirklich hier überhaupt gar nichts.
Genau.
Ja.
Also ich orientiere mich am Null,
ja,
anstatt an meinen 100%.
Ja.
Und ich mache ein bisschen was und dann machen die Medien noch was draus. Alle finden es toll, 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 toll. Und ich bin der Dumme.
Ja, ja.
Weil ich gucke in den Spiegel und ich weiß, das ist nix.
Ja. Und dann hast du dir gedacht, ich gründe meine eigene Stiftung, oder wie ist es dazu gekommen?
Genau, ich bin Macher, also am Ende, wenn etwas passiert oder wenn eine Situation da ist, mit der ich unzufrieden bin, dann versuche ich sie zu lösen. Und in dem Fall kam durch einen Familienfreund und auch Vertrauten, auch mittlerweile Vorstandskollegen, Dr. Milivicevic, der Vorschlag, mal eine Stiftung zu gründen. Was ja ein erster Instinkt war, Stiftung gründen. Das machen doch nur Deutsche. Ja. Weil so absurd, ja, ja, wie das ist, ich kann so viel fußballischen Erfolg haben, ich gucke trotzdem nach außen, nach irgendwelchen Vorbildern. Ich will ja nicht der Erste sein. Und ich wusste, also das war dann wirklich so auch etwas, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe.
Mhm.
Ich weiß, es ist absurd, aber ich bin auch nur ein Mensch.
Man orientiert sich halt an anderen Sachen, an Vorbildern und denkt so, da sehe ich mich eigentlich nicht, da sind nicht die Leute wie ich. Ja, ja.
Genau. So macht man das?
Ja, ja.
So, also, und
kann ich das? Darf ich das?
Genau, so. Mhm. Ja, das Schöne war, er heißt Milicevic, also hat er auch jugoslawische Wurzeln und er so, ja, ich habe auch eine Stiftung, kann es machen.
So, so ungefähr. Na gut, okay.
Ey, zumindest ein bisschen Sicherheit. Also
ja,
wir brauchen Menschen, die uns pushen in die Richtung, in die wir ohnehin gehen wollen, weil manchmal stellen wir uns selbst eine Hürde auf. Und ja, aus dem Gedanken wurde dann Realität. Ich habe mich dann sehr mit der Frage befasst, okay, eine Stiftung, aber was soll die tun? Ich wusste weniger, was ich tun soll. Ich wusste vielmehr, was ich nicht tun möchte. Eins davon war, exklusiv zu handeln, sprich, ich bin jetzt nicht Deutscher, ich bin auch kein Serbe, ich bin auch kein Jugo, ich bin auch kein Ami, so, das ist alles Teile, die ich in mir trage, aber der gemeinsame Nenner unter allen ist eigentlich, dass ich ein Mensch bin.
Mhm.
Also wenn ich mich, und mit einer Stiftung muss man sich ja über das Leben hinaus für etwas engagieren, weil die ist auf die Ewigkeit angelegt, ja, festlegen, ja, was, worum geht's denn? Und dann war klar, also es soll jetzt nicht irgendwie ein Lokalprojekt sein und alle anderen Leute um mich herum, die sind mir dann somit egal. Oder hier in meinem Land sozusagen, oder für mein Volk,
mhm,
oder für meine Familie und der Nachbarschaft und so, mhm, weiter. Nicht, weil ich das falsch finde, das ist alles auch richtig, es ist nur falsch, meines Erachtens nach, absolut in diesem Kreis zu agieren.
Mhm.
Weil in dem Fall schließen wir ja andere in unserem Engagement aus. Ja? So, und dadurch nahm das erstmal eine globale Perspektive an und durch die habe ich dann durchgeblickt und auch verstanden, dass man kann über wirtschaftliche Entwicklung, Gesundheit, Bildung, Chancengleichheit, Gleichberechtigung und so weiter sprechen. Aber ganz ehrlich, am Ende muss man erstmal die Grundlagen absichern. Und nachdem wir Sonne, Luft brauchen und haben, brauchen wir Wasser. Und schon an diesem wesentlichen Punkt scheitert es. Knapp, also wenn man mal die globale Weltbevölkerung sich anschaut, dann ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Wasseranschluss daheim. Ein Drittel, wenn wir die Bevölkerung weltweit darstellen, dann einer von uns hätte es nicht und die anderen zwei schauen zu und sagen, Pech.
Mhm.
So ungefähr, ne? Ich provoziere damit auch ein bisschen. Aber so, das war der Stand. Und gleichzeitig genau, bin ich dann tief in die Recherche, in die Materie hinein, um Problem zu verstehen, aber auch Lösungen. Also ich sag mal, Wasserprojekte in Anführungsstrichen in Afrika, in Anführungsstrichen, werden schon seit Jahrzehnten begangen, aber leider mit einer Erfolgsrate von weniger als 50% innerhalb von 2 Jahren. Also knapp die Hälfte scheitert innerhalb von 2 Jahren, kann man sagen.
Woran scheitern die?
Ja, weil es ist häufig die Annahme, alles ist ganz einfach. Jemand geht dorthin und sagt, ach, ich mache da Wasser hin, dann passt das schon. Aber Wasserinfrastruktur, ob in Deutschland oder in Tansania, die braucht ein bisschen mehr Durchdenken, einen längerfristigen Ansatz, auch eine Kollaboration und Inklusion der Menschen, für die es dann tatsächlich ist, und auch eine Absprache mit den lokalen Behörden. Das sind also verwaltungstechnische sowie auch technische an sich Aspekte und auch soziale Faktoren dabei, die komplett übersprungen werden, wenn irgendjemand da entscheidet, ey, ich mache da einen Brunnen hin und dann wird es schon laufen. Weil Fakt ist, keine Infrastruktur der Welt läuft einfach nur so. Die braucht eine ordentliche Grundlage. Und wir haben einerseits im Entwicklungssektor dafür eine Verantwortung. Gleichzeitig hat das nochmal eine Limitation durch die Tatsache, dass die meisten Regierungen, zumindest in denen wir, mit denen wir auch agieren, die arbeiten nicht mit großen Budgets. Wir sind teils in extrem armen Regionen. Da reden wir von erwerbstätiger Person, die pro Tag maximal 2 Euro verdient. Ja, da kann man nicht viel an Steuern gewinnen. Dadurch wird der Haushalt gedeckelt, indem wir auch durch die Bundesregierung und die EU da den Staatshaushalt sichern, der aber alles andere als nachhaltig ist. Und da kommen wir ja vor allem auch ein bisschen in den Raum, in dem wir uns jetzt befinden, wo wir merken, koloniale Kontinuitäten sind weiterhin enorm präsent.
Wie triffst du, also ich nehme an, du reist auch selber, also ihr habt in Tansania, Kenia und Äthiopien Brunnen als auch Sanitäranlagen aufgebaut oder seid noch dabei, die weiter auszubauen. Wie triffst du auf koloniale Strukturen vor Ort oder in was für Situationen bemerkst du, dass da einfach noch koloniale Strukturen vorherrschen?
Das ist nochmal ein Thema an sich. Mein konkretes Beispiel, woran wir auch arbeiten mit unseren Partnern, weil wir nicht mit internationalen Organisationen arbeiten, sondern nur mit lokal geführten Organisationen. Und unser Partner in Tansania beispielsweise hat erzählt, zuletzt gab es eine Förderung, eine große von der amerikanischen Regierung, wo kein lokaler Akteur in Frage gekommen ist, um diesen zu managen. Also wieder, da war es 40 Millionen Euro, ja, die dann auf internationale Organisationen fallen, die klar dort auch präsent sind, aber es kann sein, die sind morgen nicht mehr präsent, weil die haben andere Ziele oder andere Interessen oder die Förderungen laufen aus. Aber Fakt ist, die Menschen, die ja dort in der Region sind, groß geworden sind, die auch über die Fähigkeiten verfügen, die werden nicht gefördert oder nur bedingt oder nur mit kleinen Arbeitspaketen. Und da sieht man, dass Entscheidungen woanders getroffen werden, nicht von innen. Und ich sage immer Leuten, ja, stellt euch mal vor, irgendein Typ aus Kenia kommt hier hin in dein Viertel und sagt, hey, hier mache ich jetzt demnächst Entwicklungsprojekte. Mhm. Ich habe hier auch einen Plan mitgebracht und so wird das gemacht. Und was ihr hier in der Gemeinde wollt, das ist nebensächlich. Wir haben schon einen Plan, was ihr braucht und wie das Ganze zu implementieren ist. Und da steckt sehr viel von der Kolonialität in dieser Sektor, in der Sprache auch. Ja, also allein die Tatsache, wir verwenden also im Sektor dann Begriffe wie, ja, nicht wir fahren zu einer Gemeinde, sondern wir fahren ins Feld. Also alles ist so naturalisiert im Sinne von, als würden da wilde Leute leben. Mhm. Wir reden nicht über deren Zuhause oder Häuser, sondern über deren Huts. Ja, es ist also in der bildlichen Welt, wenn man die sich in dem NGO-Sektor anschaut, heutzutage noch, dann merkt man, dass die Sprache noch nicht einen Schritt weitergekommen ist und bedingt aber die Praktik. Ne? Man merkt, dass es jetzt mit der feministischen Außenpolitik auch Gedanken und Inputs gab von Menschen mit einem anderen Hintergrund, mit anderen Perspektiven, die auch inkludiert werden, die vielleicht mehr Ahnung haben als die, die das in den letzten Jahrzehnten beschlossen hatten.
Ja, Sprache ist ja entweder, kann auf der einen Seite super inkludierend, aber auch super exkludierend sein. Und ich glaube, dass einfach, also ich weiß, also ganz viele Begrifflichkeiten, die wir einfach heutzutage noch nutzen, sind aus dem Kolonialismus. Und ganz viele Begrifflichkeiten, deswegen wird darauf ja auch ganz drauf plädiert, auch die WissenschaftlerInnen, dass Worte wie dieses, wie das N-Wort, einfach von Kolonialherren und Herrinnen in der Sklaverei benutzt worden und das sind einfach fremdbestimmte, Fremdbegriffe und die einfach rassistisch sind und da gibt es Tausende und es gibt noch Straßen, die so heißen und da wird für gekämpft, dass die einfach umgenannt werden, auch heutzutage noch in Berlin, um Rassismus eben aufzubauen und das ist halt einfach alles in unserer Geschichte und deswegen ist diese Aufklärung ja auch so wichtig, deswegen ist es auch toll, dass es so ein Museum oder so eine Ausstellung wie hier auch gibt, um einfach uns diese Geschichte, die wir selbst tragen in uns, bewusst zu machen. Und um dann auch Rassismus abzubauen, weil nur durch Verständnis Rassismus abgebaut werden kann. Und wir, also ich bin in Deutschland geboren und zur Schule gegangen und hatte eben keine Aufklärung zu Kolonialismus und dem deutschen Kolonialismus. Und ist ein großes Problem. Wie würdest du denn sagen, kann man Entwicklungshilfe auf Augenhöhe machen? Also du hast gerade schon gesagt, einfach die Sprache, die benutzt wird, muss geändert werden. Vielleicht auch mit welchen Menschen man zusammenarbeitet. Aber wie probierst du das mit deiner Stiftung irgendwie voranzubringen?
Ja, es geht im Endeffekt immer um Macht. Ne? Wer hat welche Macht? Wer hat natürlich auch welche Kompetenz? Das ist so ein bisschen eng miteinander gekoppelt. Also wie, wer hat welche Ressourcen zur Verfügung? Wenn ich mir die Welt wünschen dürfte, dann gäbe es primär lokale und nationale Organisationen, aber nicht internationale. Also dann werde schon sichergestellt, dass die Führung und alle Mitarbeitenden aus der Region kommen oder aus dem Land kommen, in dem sie auch agieren. Das heißt, sie beherrschen die Sprache, verstehen die Kultur, die Historie, können ganz anders Programme eingehen, die spezifisch für das Land passen, beziehungsweise für die Region. Würde ich auch empfehlen für jedes andere Land. Ja, also so regieren wir ja auch. Ja, also jedes Land hat seine eigene Regierung und das finde ich ganz wertvoll. Das würde schon so viel verändern. Wir sind aber weit davon entfernt. Also wenn jemand zu dir sagt, wir sind auf Augenhöhe mit unseren Partnern, dann würde ich in 100 von 100 Fällen sagen, das ist Bullshit. Ja, dann geht das nur dann, wenn man wirklich sehr viel ignoriert von dem, oder was für einen selbstverständlich ist, was aber auch im Raume dieser Beziehung steht. Es ist also etwas, woran wir uns orientieren, so ein bisschen wie Nordpol. Wir wissen, wo Nord ist, wir wissen, wo wir hinwollen. Jetzt müssen wir noch konkret dorthin Schritte machen. Schritte werden zum Teil gemacht, aber im Endeffekt nur bedingt. Ja, also es gibt auch wunderbare Studien oder auch Berichte von Organisationen aus dem globalen Süden, die Empfehlungen auch schreiben für beispielsweise Sprache oder auch Projektkonzeptionen, wie diese ablaufen soll. Die gibt's, die hört keiner, nur bei den großen Organisationen sind die scheinbar noch nicht angekommen. So wäre es, glaube ich, mal ganz wertvoll, dass Information und Wissenschaft für diesen Bereich nicht nur aus dem Westen sozusagen oder aus dem globalen Norden genommen wird, um die Konzeption zu gestalten, sondern sowohl die Stimmen als auch die Wissenschaft aus den Regionen, in denen das passiert, dass diese als Ansatz bevorzugt wird sogar. Ja, weil die ist ja viel realer, viel naher, hat ein höheres Verständnis über die Tatsache, ne? Und könnte viel besser helfen, das Ganze effektiver zu machen.
Ja, das Problem ist ja, wir leben in einer kapitalistischen Welt. Es geht ja darum, Macht abzugeben und kein Mensch will Macht abgeben. Und ich glaube auch, dass es halt manchmal auch Zeit bedarf, was du gerade sagst, Knowledge. Also wenn vor Ort einfach jemand etwas aufbauen soll, dann musst du den ja von Anfang von der Hand auch mitnehmen und alles geben. Und das dauert wiederum Zeit. Und wahrscheinlich zeigen immer alle aufeinander und sagen, ja, du machst es und du machst es. Aber am Schluss macht es nicht wirklich jemand von Grund auf.
Genau, das ist auch, glaube ich, dann eine Diskussion, die politische Strukturen benötigt, dass Organisationen, die in Anführungsstrichen Gutes bewirken möchten, und das glaube ich auch wollen sie, fast jeder in dem Sektor, die aber von der Struktur aus das gar nicht können, weil die können sich nicht wandeln von heute auf morgen. Die haben ihre Finanzierungsmechanismen, ihre Projektmechanismen schon über Jahrzehnte etabliert. Die brauchen eine Regelung, oder wir alle brauchen eine Regelung, die einfach sagt, bis hierhin und dann nicht weiter. Ja, und da finde ich eben es enorm wertvoll, nicht nur zu denken im Sinne von, was müssen NGOs machen, sondern auch, was muss Politik machen und natürlich auch, was muss hier Zivilgesellschaft und auch Wirtschaft machen. Ich war zuletzt bei einem tollen Vortrag, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber ein Philosophen aus Deutschland, aus Bonn, der auch genau davon gesprochen hat, es ging um konkrete Ethik, also die Annahme, dass um eine andere Zukunft zu gestalten, ja, müssen wir die Umstände, wie sie jetzt sind, verändern, in denen wir agieren und aus einer Neukonstellation, aus neuen Verbindungen, ja, dann können wir etwas verändern. Aber dieses Isolierte, das alles so ein bisschen unabhängig und frei läuft, davon hatten wir genug. Das hat nicht so gut geklappt. Wir müssen neue Regelungen finden, also nicht nur im Nord-Süd in dieser Verbindung, sondern auch im Nord-Nord, ja, um dahin zu kommen. Ich glaube dann, wenn man unter einem gemeinsamen Ziel sagt, hey, das ist das, was gemacht werden muss, das sind die Regularien und die Policies, so dann können wir auch dafür sorgen, dass selbst die Leute, die, ja, also die Organisation, die quasi immer Wasser brauchen, um zu überlegen, auch immer mal merken, ach so, vielleicht bekomme ich weniger Wasser, also weniger Geld, aber dafür bekommen andere, die es umso mehr brauchen, aber weniger hatten bis gar nichts, dafür bekommen die das.
Mhm.
Weil es geht nicht darum, dass ich das mache, es geht um das gemeinsame Ziel, das wir alle miteinander teilen und das muss in den Vordergrund, nicht die Organisation. Und deshalb braucht das halt ein bigger picture, grob formuliert. Ich weiß, es ist ein bisschen schwer greifbar, aber es ist, ich möchte nicht es so darstellen, als wäre das jetzt so eine kleine Veränderung und schon ist alles in Ordnung. Das ist es nicht. Dafür sind die Probleme viel zu lang gewachsen und wir befinden uns auch in einem Tempo, das, glaube ich, niemanden so wirklich zufriedenstellt hinsichtlich der Optimierung und Weiterentwicklung.
Ja, aber ich glaube, es ist ganz gut, wie du gesagt hast und es passt auch wieder zur Ausstellung, dass einfach, es wurde einfach jahrelang, wurden einfach viele, viele Länder extrem ausgebeutet und das reicht bis heute in die Gegenwart.
Mhm.
Und es wird probiert, das natürlich nicht mehr zu tun, aber das sind Jahre, Jahrzehnte und bis sowas verändert wird, dauert es einfach. Und deswegen ist es so wichtig, das aber voranzutreiben und auch bewusst zu machen, weil das eben gekoppelt ist an ganz viele Sachen, wie immer noch heute vorherrschen Rassismus, Diskriminierung etc. Wir haben ein wiederkehrendes Merkmal in unserem Podcast, was wir euch Zuhörenden mitgeben wollen von unserem Gast. Und es ist immer wie eine Handlungsempfehlung für den Alltag, also was die Leute mitnehmen können. Du hast ja zuletzt gesagt, die Politik muss was machen, die Organisationen müssen da umdenken, wenn wir im Thema Gemeinschaft, weniger Ausbeutung, ein besseres Miteinander, besseres Leben für den Einzelnen global denken. Aber was kann der Einzelne tun? Du hast auch gesagt, die Zivilgesellschaft kann etwas tun. Was würdest du sagen, kann denn jetzt jeder Einzelne von uns tun?
Am Ende ist Engagement einfach nur Zeit, die wir einem Thema schenken, mit einer gewissen Zielsetzung. Und ich glaube, wir alle können uns darauf einigen, dass vielleicht schauen wir ein bisschen zu viel Netflix oder irgendwie was im Fernsehen oder machen Sachen, die so ein bisschen aus Langeweile sind. Ich finde es wertvoll, einen Teil dieser Zeit vielleicht mal dahin zu lenken, an was das wichtig ist. Ja, nicht nur eine Doku schauen, ich glaube mittlerweile haben wir auch genug Dokus geschaut, wir wissen, die Welt ist ungerecht. Also was ist denn der nächste Schritt? Und Engagement hat, glaube ich, ganz viele Formen und die kosten nichts außer Zeit. Also mal was zu lesen, das für sich dann auch entweder im Social Media Feed mal zu publizieren, was die eigene Meinung ist. Man könnte meinen, wen interessiert das?
Mhm.
Naja, in dem Moment, wo du sagst, das ist mir so wichtig, dass das nach außen geht, weckt das ein Bild in der Gesellschaft, dass das in Ordnung, nicht nur in Ordnung, sondern bedeutsam auch ist. Ja, es gibt niemanden, nicht mal Bill Gates, der mit seinen zig Milliarden die Welt verändert.
Mhm.
Ja, was denkst du, was willst du erreichen?
Mhm.
Ich kann auch nichts erreichen. Ich bin ein kleines Schwein, das einfach durchläuft und etwas versucht zu erreichen. Und genauso, glaube ich, sehe ich das bei Menschen. Macht das, was in eurer Macht ist und euch mit den Themen auseinanderzusetzen, die in die Welt zu tragen oder in den Freundschaftskreis zu tragen, bei entweder politischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen zu berücksichtigen. Das ist etwas, das haben wir selbst in der Hand. Und das mag zwar wie wenig klingen, aber viel wenig macht viel und es gibt keinen anderen Weg. Niemand hat einen Knopf, auf den er drücken kann, um alles wieder in Ordnung zu machen, sondern wir brauchen einfach Leute, die das so leben, nach außen tragen, um auch positive Vorbilder und Zugangspunkte zu sein für andere Leute, die vielleicht noch so ein bisschen auf dem Sprung sind.
Die Zuhörer und Zuhörerinnen können deine Arbeit verfolgen.
Mhm.
Ihr habt einen Instagram-Kanal, Welfare.
Mhm.
Habe ich auch schon gefollowt.
Merci.
Und klar. Und da kann man die Arbeit sehen, da auch vor Ort, da erzählt ihr auch Geschichten. Heute früh über ein Mädchen, die selbst verantwortlich ist für ihr Wasser in der Region und auch Periodenprodukte zur Verfügung stellt.
Mhm.
In der Schule, ne? Ist das?
Ja.
Ja. Wie kann man euch sonst noch verfolgen, wenn man deine Arbeit sehen will? Gibt es da noch was, was du jetzt droppen kannst?
Ich kann droppen Instagram, Facebook und LinkedIn. Welfare, also W-E-L-L und dann F-A-I-R.
Ja.
Dann findet ihr uns.
Okay, sehr gut. Damit endet die heutige Folge des Podcasts im LWL-Museum Zeche Zollern Dortmund. Die Sonderausstellung Das ist Kolonial Westfalens, unsichtbares Erbe, könnt ihr noch bis zum 26.10.25 besuchen. Ich freue mich, euch in 2 Wochen wiederzuhören und dann habe ich einen anderen spannenden Gast hier. Nevin, vielen Dank, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg noch mit deiner Arbeit. Und du sitzt mir zu weit weg, deswegen kann ich dir keinen High Five geben, aber ein High Five in die Luft.
Ciao, vielen Dank.
Danke,
hat Spaß
dir gemacht. Danke. Mach's gut. Tschüss. Das war Fabrikfunk, ein gemeinsamer Podcast der LVR und LWL Industriemuseen, moderiert von Nadine Haddad. Sounds von Studierenden der FH Dortmund Sounddesign, Redaktion Saskia Berghäuser, Ellen Böhmler, Sonja Faller und Konrad Gutkowski.